Freunde zu Hause an den Geräten, heute beeilen wir uns, denn wir müssen die Ace-Zeit schaffen. Also wenn dieser Podcast in unter 5 Minuten erledigt ist, dann gibt's einen großen Klopfer auf meine Schulter. Und André findet das auch ganz toll. Wir reden über Neon White.
Hallo, ich fasse mich kurz, damit wir die Bestzeit schaffen.
Ich glaube, das ist vielleicht noch doch eine dumme Idee. Das Spielprinzip von Neon White auf den Podcast zu übertragen, wäre natürlich mal interessant. Da müssten wir ganz schnell reden und ganz komprimiert Fakten bringen. Aber auf diese Fingerübung mal.
Vielleicht hättest du hättest vielleicht einfach die Bestzeit auf 20 legen sollen wenigstens.
Nein. Mit ein bisschen mehr Vorbereitung, aber ich habe mir gerade erst diese Anmoderation justament ausgedacht. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr bieten, außer das Übliche, ja. Eine ausschweifende, von viel zu langen Monologen durchzogene Beschreibung eines Videospiels. Hallo bei The Poddam Games Podcast. Ein Videospiel. Neon White habe ich mir ausgesucht und ich bin froh, dass ich es getan habe. Denn das Spiel hat mich vorab ein bisschen neugierig gemacht, aber auch ein bisschen abgeschreckt. Und ich war mir nicht so sicher, ob das geil ist. Gott sei Dank hat es relativ rasch nach Release einen guten Leumund entwickelt und ich griff zu.
Zu einem Spiel, das, ich weiß nicht, ob das die offizielle Beschreibung ist, aber das du mir beschrieben hast, als es ist die Vermischung aus Ego-Shooter und Kartenspielmechanik. Wo ich dachte, kann nur scheiße sein eigentlich.
Ja, es beschreibt sich selbst als das himmlische Singleplayer-kartenbasierte Speedrunning-Ego-Shooter-Ding von Freaks für Freaks. Und die Karten, das habe ich auch im Trailer gesehen, die haben mich ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt. Es hat nicht wirklich viel mit Karten zu tun. Ja. Ben Esposito, es sind eher Power-Ups, Schrägstrich Waffen, und da bin ich auch froh drum. Es ist nicht also irgendwie ein Slay the Spire oder ein Hearthstone drin, eigentlich gar nicht. Ben Esposito, der Designer des Spiels, der hat vorher übrigens dieses Donut County gemacht, das Spiel, wo man ein Loch steuert. Hm. Und das ist schon eine krasse Entwicklung für das nächste Projekt, das erst.
Das ist mal wirklich ein Sprung in eine ganz andere Richtung.
In eine ganz andere Richtung. Das erste wirklich so eine kleine Indie-Game-Fingerübung, so ein bisschen putzig, so ein bisschen verträumt, verspielt und auch nicht allzu groß. Und jetzt ist schon wirklich Neon White ein ganz schön krasser Schritt. Er beschreibt Neon White wie folgt. Die Beschreibung ist ganz gut in einem Interview mit IGN. Neon White ist ein Einzelspieler-First-Person-Speedrunning-Spiel, in dem du deine Waffen für Parkour-Moves opfern kannst. Du spielst als White, ein Attentäter, der in den Himmel gebracht wurde, um mit anderen Dämonentötern um eine Chance auf ein Leben im Himmel zu kämpfen. Ja, das Ganze ist erschienen vor einer Weile. Das ist am 16. Juni gewesen, 2022, für die Switch. Bislang nur für die Switch auf Konsole und für den PC für 22 Euro. Ist ein sehr gutes Spiel und ich möchte jetzt mit dir besprechen, warum das so ist.
Ja. Also ich bestätige es zumindest auch aus meiner Sicht, es machte den Eindruck eines guten bis sehr guten Spiels. Ich habe da kurz reingespielt, ich bin nicht so kleben geblieben wie du. Insbesondere, weil ich zwischendrin dachte, so, es fängt an schwatzhaft zu werden. Aber das machte tatsächlich einen interessanten und auch relativ durchdachten Eindruck.
Mhm. Wirklich in Sachen Game Design bis in die Details hinein ist das wirklich bemerkenswert schön und besprechenswert, und ich denke auch so ein Spiel, was wirklich sich auch andere Spieleentwickler mit dem Polylux an die Tafel projizieren, um sich da ein paar Erkenntnisse draus zu ziehen. Da kann man echt was lernen darüber, wie Spielmechaniken, wie Erkenntnis und Progression inszeniert und gefördert werden, ist schon total geil. Bevor ich darüber spreche, rede ich aber ganz kurz über die Geschwätzigkeit des Spiels, über die Story. Wir, wie Spenny Esposito schon gesagt haben, spielen einen Menschen namens White, der ist tot, ist in der Hölle gelandet, darf aber zum jährlichen jüngsten Gericht-Event in den Himmel, um den Gläubigen helfen, innerhalb von 10 Tagen eine Dämonenplage zu beseitigen. Und wer das am besten macht und nachher den besten Rang hat, der darf im Himmel bleiben. Und das ist irgendwie der Höllenexistenz zu bevorzugen. Natürlich kommt das alles anders und ist alles gar nicht so einfach, wie man glaubt.
Der Himmel ist auch nicht so idyllisch, wie man ihn sich vorstellt. Es ist relativ schnell klar, dass die Vertreter sozusagen des Himmels, die Himmelsbürokratie ist es ja eigentlich, der du da ausgesetzt bist, die machen nicht den Eindruck, den man so von irgendwelchen Engelchen oder sowas erwarten würde, sondern das wirkt so, als wäre das halt ein ziemlich vielleicht korruptes System dort.
Ganz genau. Das hat auch einen gewissen Witz und einen Humor, weil es so ein bisschen so eine Himmelsvision, eine relativ frische, finde ich, serviert, die auch ein bisschen clever ist, die so ein paar Schattenseiten hat, und auch im Verlauf der Story enthüllt sich da auch die Krux des Ganzen, und das ist ganz nett gemacht und hat auch einen schönen, so einen alltäglichen Witz, wie da sozusagen die Neons, also all diese Höllenbewohner, die dann mit Masken dort für 10 Tage existieren dürfen, wie sie als zweite Klasse Menschen da behandelt werden, wie sie so ein bisschen mitbekommen, wie die Gläubigen da oben irgendwie wie so eine Art Kreuzfahrtreisende im Luxus leben und sich an Scheißdreck um andere kümmern, und das ist ganz nett gemacht.
Ja, genau. Die Sünder sind so ein bisschen hier die ausgebeutete Arbeiterkaste, wenn du so möchtest.
Ja.
Und das Ganze übrigens, haben wir das schon gesagt, ist in so einem Manga-Stil präsentiert.
Absolut. Und unser, so im Visual-Novel-Stil, das heißt vor allen Dingen, es gibt zwar auch Cutscenes, kurze Trickfilmsequenzen, aber vor allen Dingen sind das so Manga-Standbilder-Charaktere, die
Charakterporträts,
die
Textboxen,
manchmal auch gesprochen, und ich glaube, da irgendwie der Hauptsprecher ist sowohl auch einer, der aus der Anime-Szene durchaus bekannt ist, allerdings nicht so meine Szene, deswegen, der englische Sprecher, deswegen kenne ich den nicht so gut. Es gibt minimale Animation dann auch bei dieser Art Cutscenes, aber ganz viel zum Beispiel, wenn dir jemand verprügelt wird, da gibt's eine Schwarzblende und das klassische Geräusch von rumpelte Mülltonnen, schreiende Katze, und dann geht die Story weiter. Es wird also sehr viel nur erzählt oder angedeutet. Die Inszenierung ist diesbezüglich also schon eher ein bisschen zweckmäßig und wildert eben in Visual Novel Revier. Und der Hauptcharakter White oder Neon White, der hat das klassische Manga-Protagonisten-Problem.
Ja? Oder Spiele-Protagonisten-Problem.
Und zwar eine ausgewachsene Amnesie. Und dazu auch noch, wie so für das Visual Novel-Genre üblich ist, auch noch ein bisschen Thirst. Ja? Und auch überhaupt keine Ahnung, wie man mit Frauen umgeht. Die Dialoge, weil er trifft auch ein paar ehemalige Freunde wieder. Zumindest sagen sie ihm das, dass sie sich von früher kennen. Und er beginnt auch langsam, sie zu erinnern, namens Red, Violet, Yellow und einen alten Erzfeind namens Green. Ja.
Also alle mit diesem Prefix, ne? Es ist Neon, genau. Yellow, Neon, Violet und so weiter.
Ja. Und die trifft er immer wieder, teils während seiner Missionen, teils in den Zwischengeplänkel, wo die Story weitergeht. Teils kannst du auch einfach Dialoge mit anderen Charakteren suchen in so einer Art Hub-Menü, wo man sich so ein bisschen durch den Himmel klicken kann. Diese Dialoge sind echt ein zweischneidiges Schwert. Sie sind zum einen ganz gut gesprochen und haben durchaus ein bisschen Tempo, Witz und sind eine sehr jugendliche Sprache. Zum anderen sind sie teilweise wirklich hart fremdschämig, wenn das so ein bisschen geflirtet wird oder wenn einige Charaktere einfach zu krass überzeichnet werden, wie zum Beispiel Violet, die einfach nur Bock aufs Töten, auf Eingeweide und auf Blut hat und das auch alles ziemlich geil findet und das Ganze mit sexuellem Innuendo vermischt, wo ich mir dann denke, alter Vater, nee. Aber andererseits ist es dann doch wirklich auch, wie die Story sich entwickelt, und die hat durchaus einige Wendungen zu bieten und die ist echt clever konstruiert, ist das auch alles gar nicht scheiße, und da ist durchaus irgendwie ganz witzig und bleibt dir in Erinnerung. Ich bin da echt hin und her gerissen, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Es ist eine krasse Dreingabe oder eine krasse Rahmung für ein Spiel, das ansonsten echt so ein bisschen so ein Skiller-Spiel ist, wo es auf Reflexe ankommt, auf Konzentration, und da ist das vielleicht sogar eine ganz gute Rahmung, weil man dann einfach so ein bisschen das Hirn ausschalten kann und so ein bisschen runterfahren kann, während man diesen praktisch schon eine Art Satire auf Visual Novels vorgesetzt bekommt.
Es hat halt verschiedene Eigenschaften, die kann man mögen, muss man aber nicht. Also erstens hat natürlich enorme Temposchwankungen. Du hast die Spielabschnitte und die sind super schnell, die sind knackig, die sind kurz, die sind konzentriert. Und dann dazwischen sind da auf einmal diese Visual Novel Abschnitte und da ist das Tempo natürlich extrem reduziert. Das ist ein super starker Kontrast, gerade wenn du dann auf einmal noch so dieses, der Himmel ist so ein bisschen wie hier, das ist so ein bisschen wie bei Wing Commander. Du hast diese actiongeladenen Missionen und dazwischen ist das Tempo voll raus und dann kommen auf einmal diese Erzählsequenzen und du kannst im Himmel dann an verschiedene Orte gehen und da sind auch wieder Figuren, die dann irgendeinen Dialog oder so vom Zaun brechen. Kann man mögen, kann man auch nicht mögen. Für mich ist das immer so, wenn ich gerade in der Stimmung bin, so ein schnelles und relativ knackiges Spiel zu spielen, habe ich meistens nicht unbedingt Bock, dass zwischendrin auf einmal dieses Gefasel losgeht. Aber das kann einem auch anders gehen. Man kann sagen, es ist total gut, ne? Dieser Achterbahneffekt sozusagen ist nur mit der Geschwindigkeit. Und dann die Art der Erzählung. Ich bin schon immer nicht ein Mega-Freund von allem, was in diesem relativ für mich, ich nenne das jetzt einfach mal Manga-Stil, von der Ästhetik gehalten ist. Das ist einfach nicht so ganz meins. Aber okay, das könnte ich noch schlucken. Und hier ist halt alles auch noch so überdreht. Das hast du ja schon gut beschrieben. Alles so ein bisschen überdreht. Du hast zum Beispiel die Figur des besten Freundes oder des erklärten besten Freundes. Du hast ja Amnesie. Du kannst immer nur annehmen, was diese anderen Figuren über dein Verhältnis zu ihnen erstmal berichten. Und der ist halt so, Dude, Bro, Dude, ne?
Eine Art Golden Retriever.
Ja, so in der Art, aber auch im Ausdruck ist es so eine Figur. Das kann man einerseits witzig finden, weil es ja diese Art von Figur auch so ein bisschen persifliert. Man kann es aber auch anstrengend finden. Ne? Und ich tendierte schon so ein bisschen in die anstrengende Richtung und das ist der Grund, warum ich dann nach dem Reinspielen so ein bisschen aus dem Spiel rausgefallen bin. Aber es ist nicht etwas, wo man jetzt, oder ich in meiner kurzen Spielzeit nominell den Finger wirklich draufhalten könnte und sagen, das ist schlecht, sondern eher, es war ein Fall von, das ist nicht meins und auch nicht gerade das, was ich will.
Für mich hat es immer einen guten Punkt gegeben, eben dann zwischen den Missionssträngen, wo man teilweise bis zu 10 Levels am Stück hintereinander spielt, gibt's immer ein bisschen Story, gibt's ein bisschen Gelaber, dann schaltet man eben neue Dialoge frei oder auch neue, kleinere Mechaniken, zu denen ich später komme, die dich noch ein bisschen in dieser Laberphase halten, und das war für mich immer ein schöner Abschluss, nach dem ganzen Stress jetzt noch fix die Dialoge anzuschauen und das bisschen extra Zeug zu machen in diesem Hub-Menü und dann das Spiel erstmal runterzufahren. Das waren für mich also immer eine gute Ausstiegsgelegenheit, die ganze Laberphase. Und insgesamt ist es auch vieles davon auch optional. Du kannst auch jederzeit die Schnellvorspultaste drücken. Das überspringt diese Dialoge ganz ordentlich. Und man kann auch 100% auf sie verzichten. Wenn man wirklich nur das Gameplay will, die Herausforderung dieses Spiels, ist alles, was das Spiel an Story erzählt, letztendlich auch optional, wenn du das willst. Ich finde, das passt schon alles gut zueinander. Ich bin nicht traurig drum, die Story bis zum Ende geschaut zu haben. Aber ja, muss man ja nicht. Und deswegen widmen wir uns jetzt langsam mal dem Gameplay, denn das ist absolut fantastisch. Das ist das ist bis jetzt das Beste, was ich 2022 gespielt habe. Holy shit.
Nice. Ich bin gespannt, was dich konkret so begeistert. Ich fand es aber auch gut, muss ich sagen. Man muss sich das erstmal direkt vorstellen. Denken Sie einfach an die typische Ego-Shooter, also First-Person-Perspektive. Und dann sieht man eigentlich schon relativ schnell, finde ich, ach, das ist eines dieser Spiele, ne? Das sind relativ abstrakte Level. Wir sind also im Himmel und dort schweben dann einfach irgendwelche Plattformen, irgendwelche eher
Gebäudeteile.
Ja, oder auch eher so historische Architektur, ne, auf so einzelnen Plattformen im Himmel herum.
Pavillons und Bögen, später sind es dann auch
griechische Säulen, ja genau.
Genau, Burgen und Wasserkanäle und auch so Versatzstücke. Da ein Hafen zum Beispiel schwebt in der Luft, statt am Boden irgendwie im Wasser zu sitzen. Ist nicht die größte Abwechslung, aber hin und wieder machen sie dann doch ein bisschen einen Szenenwechsel, hängende Gärten und so weiter. Es ist aber ein angenehm heller, frischer Stil für alles, was irgendwie so mit Ego-Shootern zu tun hat. Es ist auch sehr gut lesbar, weil viele der Level insbesondere sehr weiß und blau sind, also blauer Himmel, weiße Architektur, kannst du all die farbkodierten, wichtigen, essentiellen Dinge im Spiel, nämlich die Power-Ups und so weiter, sehr gut lesen. Und die sind auch so ein bisschen essentiell. Es sieht aus wie ein Ego-Shooter, es spielt sich wie ein Ego-Shooter. Das Ziel in all diesen Levels, das sind fast 100 in der Hauptkampagne, dazu gibt es auch ein paar Bonus-Level, das Ziel ist es stets, ins Ziel zu kommen.
Und auf dem Weg,
das ist ein großer Kristall,
alle Monster zu beseitigen.
Genau, und auf dem Weg alle Monster zu beseitigen. Auf diesem Kristall steht dann auch eine Zahl, die ist auch im Bild, im HUD eingeblendet, wie viele Monster in diesem Level noch sind. Wenn die besiegt sind, wird der Kristall freigeschaltet und du musst ihn berühren und der Level ist beendet. Und die einzige Aufgabe ist es, das zu schaffen, so schnell wie möglich. Das ist schon mal was anderes als ein eigenen, das ist so ein klassischer Shooter, wo es halt darum geht, zu überleben oder irgendwie möglichst gut zu ballern und sowas. Hier ist es so, dass, dass du so schnell wie möglich ins Ziel kommen musst, während du alle Gegner besiegst, zumindest in fast allen der Hauptlevels. Es gibt da auch Abweichungen davon. Das will ich jetzt aber nicht unbedingt spoilern, das bringt diesem Podcast jetzt auch nichts. Mhm. Der Weg bis zum Ziel ist in der Regel voller Hindernisse gespickt. Da hast du Abgründe, da hast du irgendwelche Sprünge, die du so nicht schaffst, du hast Jump'n'Run-Herausforderungen und diese Gegner, die stehen alle fix an Ort und Stelle und die sind auch relativ harmlos. Die schießen langsam auf dich. Später gibt's dann Gegner, die zum Beispiel irgendwie einen Laser auf dich richten und wenn der lange genug auf dich gerichtet ist, wenn du nicht irgendwie Deckung dazwischen bringst, dann bist du garantiert tot und sowas. Wird also ein bisschen komplizierter, aber sie sind alle sehr, sehr, sehr berechenbar. Und das ist echt nett.
Also, genau. Also, ich meine, das ist ja der Kernunterschied. Ne? Du hast nicht so viele Gegner, die offensiv dir gefährlich werden, sondern die Herausforderung...
Es sind Puzzlesteine.
Ja, also die Herausforderung ist tatsächlich einfach, den Level schnell durchqueren und währenddessen aber bestimmte Ziele auf dem Weg möglichst effizient noch zu beseitigen, weil es geht ja darum, eine möglichst niedrige Zeit beim Absolvieren dieses Levels hinterher abzuliefern. Und dann gibt es natürlich diese zusätzliche Besonderheit, das ist das mit diesen Karten, dass dort eben diese Karten in dem Level auffindbar sind, die dir dann immer quasi zwei Funktionen mitgeben. Nämlich einmal offensiv als Waffe, die hilft dir bei diesem Beseitige alle Gegner Spielziel. Aber eine zweite Funktion hat, wie zum Beispiel, dass sie dir einen Doppelsprung oder einen weiteren Sprung in der Luft ermöglicht, was dir hilft, bei deinem anderen Ziel den Level nämlich schnell und effektiv zu durchqueren. Und zwischen diesen beiden Optionen, die dir diese Karten anbieten, musst du dann meistens eben möglichst effektiv auswählen.
Jo. Und das ist angenehm simpel. Das hat man relativ schnell begriffen. Das klingt in der Erklärung jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber du hast halt, vergesst einfach mal, liebe Leute, dass das Karten sind. Das sind Power-Ups oder Pick-Ups. Die nehmt ihr auf und ihr habt maximal zwei verschiedene Waffen auf der Hand plus euer Katana, was ihr immer auswählen könnt, und maximal drei Stück davon. Also zum Beispiel irgendwie grün, das ist die SMG, die nebenher auch ein Stomp ist, also ein Move, der dich schnell zu Boden bringt, was zum Teil auch wichtig ist, wenn das Ziel beispielsweise sehr weit unten ist, um schneller nach unten zu kommen. Es geht ja um die Zeit. Und dann habt ihr vielleicht noch irgendwie gelb auf der Hand, die Pistole, die eben der Doppelsprung ist. Und dann könnt ihr eben mit diesen Waffen ballern. Und ihr könnt ja auch die komplette Munition verbrauchen, dann verschwindet auch diese Karte. Oder ihr könnt auch ohne zu ballern mit der rechten Maustaste nämlich diese Karte nutzen, um diesen Parcours-Move zu führen. Und so müsst ihr dann auf eine möglichst kreative Art und Weise, die untersetzt ist von Sprüngen und in der Luft dashen und irgendwie woanders hin boosten und zwischendurch ganz schnell Gegner erschießen. Und du hast auch die Option, du kannst Gegner erschießen, du kannst sie aber auch mit deinen Skills, mit so einem Stomp-Move beispielsweise kannst du auch Gegner zerstören oder mit so einem Dash kannst du auch durch die Gegner durchdashen. Hast also stets mehrere Optionen, wie du die Gegner beseitigst, in welcher Reihenfolge du sie beseitigst. Und das Angenehme ist die Art und Weise, wie die Entwickler das alles für dich vorbereitet haben. Insbesondere in den frühen Levels ist das sehr schön, aber das hört eigentlich sehr, sehr selten auf, dass du in ein Level reinkommst und du siehst bereits irgendwie vor dir das erste Power-Up. Das nimmst du in die Hand. Und dann ist eigentlich schon ein bisschen klar, du hast ein Power-Up, das ist gelb, Doppelsprung. Dann ist eigentlich sehr gut, der offensichtliche Weg durch den Level zu sehen. Und es macht sehr viel Spaß, den Level so das erste Mal zu spielen oder die ersten paar Male, wo du praktisch während du läufst, begreifst, wie die Route lautet. Und weil die Levels so gut lesbar sind, gelingt mir das auch. Sogar bis später ins Spiel ist es mir gelungen, beim allerersten Versuch ein Level in einer guten Zeit zu schaffen, weil man sich dann so durchhangelt. Man sieht, okay, hier ist der Doppelsprung, da muss ich wohl hoch auf diese offensichtliche Rampe. Ich kippe mir auf der Ranke, ich nehme in der Luft irgendwie diesen Dash-Move auf, okay, wo muss ich hin dashen? Dann dash ich dahin, der Gegner steht genauso, dass ich da durchdashen kann, er gibt mir die nächste Karte. Es gibt gewisse Gegnertypen, die geben dir eine Karte. Das lernst du irgendwann, das ist auch 100% zuverlässig und so katapultierst du dich wie so eine Flipperkugel von einem wichtigen Objekt zum anderen. Die ganze Zeit brauchst du aber Skill. Du brauchst Skill, um die Sprünge zu meistern, du brauchst Skill, um präzise Gegner abzuräumen oder irgendwelche Hindernisse oder irgendwelche interaktiven Items im Level zu benutzen. Und wenn du das alles aneinander verkettest und dich dann ins Ziel rettest und alles geschafft hast und das beim allerersten Mal, dann fühlst du dich so gut. Und dann gibt dir das Spiel vielleicht eine Silbermedaille und sagt, gut gemacht, hier, Silbermedaille. Und dann ist es für dich noch nicht das Ende des Levels, sondern erst der Anfang von etwas sehr, sehr Spannendem, was ich im Spiel noch nie so erlebt habe. Denn das Spiel nimmt sich ein bisschen die Speedrunning-Community und will, dass du es sehr viel schneller spielst, als es eigentlich offensichtlich ist. Und das ist fein.
Ja, also es ist halt einerseits ein Spiel, wo du durch den Skillzuwachs besser wirst, aber auch durch die Learnings bei mehreren Durchgängen. Also manchmal ist es als Beispiel, du läufst durch einen Level und du benutzt an einer Stelle einen Doppelsprung, weil du siehst, ach guck mal, hier kann ich abkürzen, ich kann hier außen rum laufen oder ich könnte hier den Doppelsprung einsetzen und dann direkt quasi, wenn wir uns jetzt so einen U-förmigen Parcours vorstellen, quasi von einem Außenpunkt des Us zum anderen springen und dann muss ich nicht das ganze U ablaufen und dadurch spare ich ja Zeit. Dadurch benutzt du jetzt aber für den Doppelsprung deine Pistole. Dann wartet dort aber vielleicht irgendwo ein Monster, für das du jetzt keine Pistole mehr hast, das du jetzt mit deinem Katana besiegen musst und das kostet dich viel mehr Zeit, als du durch diesen Doppelsprung gespart hast. Hast du gelernt für den nächsten Durchgang, dass dort an dieser Stelle offensichtlich der Doppelsprung nicht direkt einzusetzen ist, sondern entweder zuerst noch mit der Pistole das Monster abschießen und danach, weil sie Pistole ist noch nicht leer, solange hast du diese Karte noch, dann erst den Doppelsprung einsetzen. Oder, falls das Monster zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sichtbar ist, musst du dann dir überlegen, okay, vielleicht ist der Doppelsprung an dieser Stelle doch nicht sinnvoll einsetzbar. Ich laufe lieber außen rum und behalte die Pistole, weil das Monster sonst, das Beseitigen des Monsters sonst so viel Zeit kostet. Ne? Und dieses iterative Lernen, ne, an der Stelle, wo benutze ich welche Funktion am sinnvollsten, um meine Zeit zu optimieren, das ist so ein bisschen wie halt so bei verschiedenen Runs in einem Roguelike oder sowas, ne? Dieser Zugewinn an Wissen und Skill, der dich immer näher an deine gewünschte Bestzeit bringt, das ist das Interessante.
Und ich finde, das Spiel, das fördert halt dieses Experimentieren so gut, weil wenn du ein Level das erste Mal geschafft hast, schaltest du sogenannte Insight-Level frei. Jetzt bei der Silbermedaille bin ich dann bereits auf Level 2 meines Insights. Ich bekomme zum einen ein neues Sammel-Item in dem Level freigeschaltet, das sogenannte Geschenk. Das ist dann immer relativ gut versteckt, manchmal auch offensichtlich sichtbar, aber der Weg dahin ist auch immer so ein kleines Puzzle. Da muss man vom vorbereiteten Weg abweichen, indem man beispielsweise irgendwelche Karten-Power-Ups aufnimmt, die dann aber nicht mehr benutzt, um irgendwie weiter voranzukommen, sondern beispielsweise um wirklich umzudrehen und irgendwie auf eine kreative Art und Weise zum Beispiel auf dieses Dach zu kommen oder in diesen Abgrund runter und dann aber nochmal hoch, um dieses blöde in der Luft schwebende Geschenk zu berühren. Das ist so ein Bonus, der ist auch komplett optional im Verlauf der Story. Ist wichtig für das in Anführungszeichen gute Ende, aber es geht eigentlich darum, eine bessere Zeit zu schaffen. Du willst...
Genau, es ist kein Geschenk für dich, ne, sondern es ist ein Geschenk, nee. Das kannst du dann in den Dialogen den anderen Charakteren geben.
Genau, das ist auch so ein Visual Novel oder Dating Simulation Klischee, was hier ein bisschen anders genutzt wird. Du kannst es den Charakteren geben und du schaltest dafür dann eben neue Dialoge mit diesen Charakteren frei, neue Erinnerungen an eure Zeit gemeinsam, bevor ihr gestorben seid und auch teilweise echt witzig gemachte Bonus-Levels, die ganz andere Regeln haben teilweise, wo du eben zum Beispiel nur die Waffenfunktion deiner Power-Ups nutzen kannst oder nur ihre Spezialskills ohne die Waffenfunktion oder diese Levels sind völlig diabolisch und richtig bösartig gestaltet und du musst rausfinden, wo hier der Trick ist. Das sind wirklich eine tolle Belohnung, auch wenn zwischendurch du dir mit diesen Geschenken auch sehr viel Gelaber freischaltest, was für manche Leute vielleicht auch nicht so cool ist, aber dann drückst du halt einfach die Skip-Taste. Überhaupt Skip-Taste, ne? Mit der F-Taste kannst du Dialoge vorspulen, aber auch jederzeit den Level neu starten und das ist eines dieser Spiele wie Trials, wie Trackmania oder wie so ein Super Meat Boy, wo du einfach sofort neuer Versuch, wo du wirklich dutzende Male teilweise Level neu startest und weil das eben sofort schnell geht, ist das auch kein Stress für dich und genauso ist es gemacht und wie gesagt, das Game Design führt dich so ein bisschen rein in diesen Loop, in dieses sich selbst verbessern. Mit der Silbermedaille schalte ich zum Beispiel schon Ghost frei. Der gibt mir meine Bestzeit vor. Und da kann man dann schon, während man dann in diesem Run unterwegs ist, sehen, ob man gerade gut ist oder schlecht. Wenn der Ghost davon rennt, drückst du vielleicht jetzt schon die F-Taste. Wenn du den Ghost nicht mehr sehen kannst, weißt du, oh Gott, ich lieg vorne, ich bin besser. Fantastisch. Irgendwann hast du die Goldmedaille geschafft, die Goldzeit. Und dann hast du eigentlich den Level so weit geschafft, wie es fürs Spiel relevant ist. Dann steigst du im Rang dieser Neons, dieser Dämonenjäger auf. Und das ist ja so ein bisschen die Motivation, die Narrative im Spiel. Und es ist auch ein leichtes Gating. Das heißt, du brauchst manchmal für die nächste Missionskette einen gewissen Mindestrang. Der ist aber relativ zahm gehalten. Ich hatte da überhaupt kein Problem, den jemals zu erhalten. Deswegen hat mich das Spiel da nie gebremst. Ich glaube auch, für die meisten Spieler ist dieses Gating sehr, sehr zahm. Aber dann gibt's, sobald du die Goldmedaille freigeschaltet hast, ein weiteres Element im Spiel. Und zwar eine irgendwo gut verstecktes, am Wegesrand verteiltes, kleines goldenes Icon. Und wenn du das berührst, fliegt das los und zeigt dir eine Abkürzung. Und macht also etwas, was normalerweise Speedrunner so im Hobbymäßig tun, nämlich sich Alternativrouten in normalen Spielen überlegen, die gar nicht an Speedrunner denken. Dieses Spiel denkt aber daran, dass du abkürzen willst und legt dir in jedem Level eine große Abkürzung schon mal so parat. Die kann man teilweise sogar schon in den ersten Runs, wo man dieses Hinweis-Icon noch gar nicht freigeschaltet hat, instinktiv erkennen und nutzen. Manchmal ist es aber ein echter Augenöffner. Wenn du dir komplette Gebäude sparst, in denen zwar auch Gegner sind, aber die du auch irgendwie zerstören musst, und wenn du um das Gebäude drumherum springst, dich dann vielleicht im Flug einmal umdrehst und weil du ja noch irgendwie eine Waffe beispielsweise auf der Hand hast, die irgendwie eine Granate verschießen kann, dann schießt du vielleicht eine Granate an eine strategische Stelle, die alle Gegner zerplatzt und du hast ja dieses komplette Gebäude gespart und damit richtig viele Sekunden. Und die Levels sind nicht lang, in der Regel unter einer Minute und gerade mit den Bestzeiten zusammen bist du teilweise, weiß ich nicht, 15, 20 Sekunden unterwegs und bam, ist der Level zu Ende. Und in dieser kurzen Zeit so viel präzise Eingaben richtig hinzubekommen und da immer wieder so eine halbe Sekunde bis bis eine Sekunde runterzuschleifen, ist ein geiles Gefühl. Und es ist so cool, dass dieses Spiel dich dazu motiviert und dazu auffordert, bis du dann endlich diese Ace-Medaille, die Platin-Medaille geschafft hast. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann eher so deine persönliche Motivation. Es gibt die globale Rangliste, es gibt die Rangliste unter deinen Freunden, es gibt noch eine geheime Entwicklerbestzeit. Das ist die, die Entwickler vorgelegt haben, wie bei Trials gab es, glaube ich, auch, die du auch noch schlagen kannst. Und da gibt's aber nichts, was das Spiel, das reagiert da nicht weiter drauf. Da gibt's auch keine Unlocks dafür. Und das Schöne ist, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt, die Speedrunner selbst haben inzwischen auch schon Taktiken entwickelt, die sind unfassbar. Also wirklich Zeug, was die Entwickler auch nicht haben kommen sehen. Das ist echt krass.
Ja gut, also wie immer, ne? Ja. Aber was, also ich fand die Idee, fand ich zum Beispiel echt nett, ne? Also du kannst, wenn du das nicht willst, kannst du natürlich selber gucken, wie schaffe ich denn diese Ace-Zeit? Aber es gibt für Menschen wie mich, die zum Beispiel vielleicht da sitzen und sagen, ich habe keine Lust, jetzt den Level noch 15 Mal zu spielen, bis ich auf die richtige Idee gekommen bin, wo man hier nochmal abkürzen kann. Da gibt's halt eben nochmal ein Element, dass dir das so ein bisschen vorgibt und sagt, guck mal, hier wäre doch was gewesen. Was auch ganz cool ist, um dich so ein bisschen zu trainieren. Ne? Nachdem dir der schon ein paar Mal gezeigt hat, wie so Abkürzungen in dem Spiel funktionieren, ist es dann auch einfacher, in späteren Leveln das von alleine zu erkennen, was sich dann besser anfühlt, weil du so ein bisschen die Mechanismen schon kennengelernt hast, mit denen dann meistens Abkürzungen zu bewältigen sind.
Ja, und es gibt kein besseres Gefühl, als auf dem allerersten Versuch eine Ace-Zeit hinzulegen. Da kriegst du auch direkt irgendwie ein spezielles Voice-Over. Wow, on the first try.
Ja, das ist echt ganz cool.
Und das ist wirklich vom Game Design bis in die Details interessant. Die Levels sind wirklich sehr, sehr clever designt. Es gibt ja nicht bloß diese eine Abkürzung, die du freischalten kannst als Hinweis, sondern es gibt noch ein paar weitere, in vielen Levels, gerade in späteren, weitere Tricks, die man benutzen kann. Und es ist echt fantastisch, wie das Spiel hier wirklich vermeintlich zufällige Architektur irgendwo hinstellt, aber wenn man dann eben diesen Trick benutzt, sich mit zwei Bomben da wegzukatapultieren, kannst du genau auf dieser Säule landen und dann nochmal weiter zu springen, um ins Ziel zu kommen, solche Geschichten. Das ist überall verteilt und auch so kleine Elemente wie so ein paar Holzbretter, die irgendwo oben auf einem Torbogen liegen, die überhaupt nichts bringen, die markieren dann aber für das Rätsel der Suche nach dem Geschenk vielleicht eine Stelle, wo du langklettern solltest und wo du weiterhüpfen kannst. Das ist echt im Detail so cool designt und macht wirklich Spaß, dieses Rätsel zu lösen. Gleichzeitig ist es optional, sobald du die Goldzeit schaffst. Und hey, wenn du ein Hasslevel hast, reicht die Bronzezeit völlig aus. Dann skippst du all den anderen Kram und pfeifst drauf, weil das Gating ist so, so zahm, dass du dann trotzdem das Spiel bis zum Ende durchspielen kannst. Und das ist auch so eine schöne Abwägung. Bleibe ich bei diesem Level und versuche besser zu werden oder gehe ich in den nächsten, weil du hast in diesen, weiß ich nicht, 10, 20 Versuchen eines Levels bereits dieses intime Wissen aufgebaut, diesen Rhythmus, dieses Muskelgedächtnis. Du hast gelernt, welche Einzelteile das sind. Hier diese Ballersprung, Ballerpassage, hier dieses komplizierte Dash-Ding, hier bin ich mir nicht sicher, ob ich es richtig mache, aber ich komme da schon irgendwie hoch, wenn ich richtig ziele. Und dann meisterst du diese einzelnen Bestandteile, lernst sie immer besser kennen, suchst diesen magischen Moment, wo du alles perfekt abspulst in der Kombination, was so ein geiles Gefühl ist, wenn es dir gelingt. Schaust dann auf die Rankings und merkst, fuck, wieso ist da jemand 3 Sekunden schneller und fragst dich, was da los ist. Du hast die Option, einfach auf die Zeit zu pfeifen und dich in dem Level einfach in Ruhe umzuschauen. Dafür ist auch die Suche nach dem Geschenk eine tolle Mechanik, weil sie dich so ausbremst, weil sie aus diesem schnellen Spiel so eine nachdenkliche Puzzlespielgeschichte macht. Und da hast du teilweise auch plötzlich Ideen in diesem langsamen Erkundenmodus, wo es gar nicht um die Zeit geht, sondern um Erkenntnisgewinn, wie du vielleicht dann doch noch neben den Geschenk finden, vielleicht auch sogar noch irgendwie Zeit rausschinden kannst. Das ist echt fantastisch. Und das wird auch unterstützt durch so ganz, ganz viele Nuancen im Gameplay, die dir das Min-Maxing erleichtern. Ich weiß nicht, wie tief du da eingedrungen bist.
Wahrscheinlich nicht tief.
Ich kann ja so ein bisschen darüber sprechen, dass das Movement beispielsweise, das ist ja schon aufgefallen, dass es sehr gut steuerbar und direkt ist. Ich finde auch, dass das Schießen fühlt sich gut an. Das ist jetzt nicht wirklich ein Shooter, kein Militärshooter oder sonst was. Du hast doch keine Waffe in der Hand. Du schießt einfach. Das werden einfach Projektile gespawnt und du hast eigentlich keine Gliedmaßen oder sowas im Bild und keine Waffen, sondern bloß ein Interface mit ein paar Lebenspunkten, mit den Karten, die gerade in deiner Hand sind, also mit den Power-Ups und der Zahl der Monster und der Zeit. Und das Ballern ist aber trotzdem nett. Eine SMG fühlt sich anders an als eine Shotgun, muss auch ein bisschen anders benutzt werden, funktioniert auch auf eine andere Reichweite, das ist einmal ganz gut. Die Steuerung in der Luft ist sehr floaty und du hast Air Control, und zwar eine sehr, sehr, sehr präzise und sehr, sehr starke Air Control. Sprich, du kannst in der Luft dich hin und her bewegen und somit steuern, wohin genau der Sprung geht. Und es fühlt sich gut an.
Ja, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ich hatte auch das Gefühl. Also das fühlt sich gut an. Du hast relativ viel Kontrolle, was ja immer wichtig ist, finde ich, bei dieser Art Spiel. Und es gibt noch so viele Elemente, die sich dann so ein bisschen auf einmal in das Gameplay einklinken, wie dass du zum Beispiel bestimmte Gegnertypen, auf die kannst du ja draufspringen und sie zur Verlängerung von einem Sprung benutzen. Ne? Und auch das sind natürlich Elemente, die werden erstmal eingeführt und dann musst du die relativ pflichtschuldig benutzen, um auf eine höhere Plattform zu kommen. Aber wenn sie dann später im Spiel auftauchen, sind sie sofort ein Signal, vielleicht kann ich die aber auch anders benutzen. Macht es Sinn, die hier in diesem Falle als Trampolin zu benutzen oder schieße ich sie besser ab? Und das sind schon all diese Erwägungen in dem Spiel, die verbinden sich, finde ich, schon dazu, dass das halt echt so eine coole Mischung ist. Ne? Du hast Nachdenken und Schießen und häufig einfach so ein bisschen auch beides gleichzeitig, während du durch diesen Level hetzt. Ja. Und das fühlt sich gut an. Ne? Also gerade wenn du dann, und es ist gar nicht mal, zumindest jetzt soweit, wie ich es gespielt habe, so schwer im ersten Run sofort zumindest eine Goldzeit zu erreichen. Die Goldzeit ist meistens recht machbar, hatte ich den Eindruck.
Ja.
Aber das fühlt sich halt geil an, wenn du hast sofort so ein Gefühl von Kompetenz und die ganze Zeit, du bist die ganze Zeit am Rennen oder am Agieren, aber auch so am Gucken und Analysieren, wo geht's idealerweise weiter, wo kann ich mir das Ganze hier irgendwie nutzbar machen, wie setze ich diese Karten gerade geschickt ein, und das war schon ein cooles Gefühl. Gerade in Verbindung mit diesem sehr klaren Design. Das mag ich sowieso, wenn solche Spiele sowas machen. Ich weiß nicht, wir hatten zumindest kurz vorher darüber gesprochen, dass es ja mit Ghost Runner zumindest vor kurzem auch so einen First-Person-Ding gab, das mit diesen relativ kurzen Portionierungen gearbeitet hat. Das ist aber eigentlich viel grafisch im Vergleich jetzt opulenter war. Aber trotzdem finde ich, ist Neon White einfach viel effektiver in seiner ganzen Ästhetik.
Vor allen Dingen, weil Neon White halt berechenbar ist. Ich kann Neon White vertrauen, dass alle Elemente, die ich da sehe, genauso funktionieren. Und bei Ghost Runner hatte ich immer wieder das Problem, dass das Spiel unzuverlässig ist. In der Art und Weise, wie die Wallruns da funktionieren, in der Art und Weise, wie ich da Sprünge ausführe, das fühlte sich nicht so tight an und so kontrollierbar und so zuverlässig wie Neon White. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich weiß auch, dass die Ghost Runner Entwickler ihr Spiel dann auch nochmal gepatcht haben, nachdem ich es gespielt habe, insbesondere in den letzten Level, der wirklich frustrierend für hoch 10 war. Aber es ist ein ähnliches Spielgefühl, was ähnlich Schnelles, was so viel Präzision von dir verlangt, aber auch irgendwie puzzleartig gestaltet ist. Ghost Runner hingegen hat natürlich auch so Elemente, wo du einfach Arena-Kämpfe hast, die sich ein bisschen ziehen und sowas. Bei Neon White geht's wirklich um Speed. Und die Nuancen sind so geil. All die Elemente, die in deine Geschwindigkeit reinspielen, zum Beispiel auf einer Wasserfläche läufst du schneller als auf normalen Boden. Auf Treppen bist du unfassbar langsam. Treppen hochgehen ist das Schlimmste, was du im Spiel machen kannst. Auf dem Sims, auf dem Geländer neben der Treppe hochzurennen, spart dir einen Sekundenbruchteil. Und springen ist auch langsam. Springen bremst sich ein bisschen. Die Sprünge sind so ein bisschen floaty und du solltest wirklich dann nur springen, wenn du es musst, und dann am besten unterstützt durch irgendeine Explosion oder irgendeinen Boost, damit du schön flach springst. Ja, hohe Sprünge, ja, so hohe Bogenlampen, die kosten dich Zeit. Und da musst du dann echt abwägen, wie du das alles min-maxst. Zum Beispiel gibt's auch sowas wie Fässer. Fässer kannst du zerschießen, oder stehen manchmal Gegner dagegen, dann zerschießt du das Fass und dann zerstörst du die Gegner, und das ist irgendwie auch wichtig. Du kannst auch auf das Fass draufspringen mit einem Sprung, mit einem Stomp, und das katapultiert dich dann in die Höhe, oder du kannst das Fass selber zerschlagen oder zerschießen, während du in der Nähe bist, und das Fass sozusagen als Sprungplattform oder als Sprungboost in irgendeine Richtung nutzen. Und je nachdem, wie das in den Levels aussieht, ist es manchmal schlauer, aus der Entfernung auf dieses Fass zu schießen, um einfach die Gegner abzuräumen, weil deine Route führt dich da nicht lang, und manchmal ist es schlauer, dieses Fass zu nutzen, um dich da wegzukatapultieren, und das rauszufinden und abzuwägen und dieses Rätsel zu lösen, das ist geil. Und
es ist ja wenig überraschend, echt teilweise wie ein Rennspiel. Ne? Also auch wie du im Rennspiel verschiedene Bodenbeläge hast, wo du unterschiedlich schnell bist. Also du willst vielleicht da nicht über den Grünstreifen fahren, weil der bremst dich ab. Hast du hier auch solche Erwägungen? Oder ich muss zum Beispiel auch an F-Zero denken, weil du hast ja diese Dashkarte. Ne? Und bei F-Zero gab es ja auch diesen Boost. Und bei F-Zero war es entscheidend zu wissen, an welchen Stellen in der Strecke benutze ich diesen Boost. Und das hast du teilweise teilweise in manchen Leveln von Neon White auch, wo du dann da sitzt und denkst, okay, wo benutzt du denn jetzt am besten zum Beispiel diesen Dash-Move? Der ist, manchmal ist es notwendig, um irgendeinen riesigen Sprung überhaupt schaffen zu können, dass du da am Ende noch den Dash im Repertoire hast. Aber du kannst auch manchmal in der Situation sein, da ist es sinnvoller, den Dash zu benutzen, um schnell an einen Gegner ranzukommen oder eben eine Passage zwischen zwei Wasserflächen zu überbrücken, die dich sonst verlangsamen würde. Und das sind halt echt überall diese ganzen interessanten Entscheidungen und Abwägungen, die du in dem Spiel triffst.
Mhm. Und für Profis gibt es auch noch so viele kleine Nuancen. Du kannst zum Beispiel Sprünge buffern. Das ist eins dieser wenigen Spiele, die ich kenne. Wenn du die Space-Taste gedrückt hältst, dann springt dein Charakter die ganze Zeit. Das heißt also, wenn du irgendwo im Landeanflug bist irgendwo und kannst die Space-Taste gedrückt halten, er springt im nächsten Frame sofort wieder los, was dir auch ein bisschen Zeit spart, weil Laufen sitzt auf so einer Plattform und dann vielleicht irgendwie neu zielen und so hast du auch ein bisschen die Bewegung, den Bewegungsimpuls, den du vielleicht durch den geboosteten Jump hast, noch aufrechterhalten. Es gibt diesen Granatwerfer, der so eine Art Rocket Jump erlaubt. Das ist sonst irgendwie, ich glaube, ein Maschinengewehr oder so eine Karabiner, aber mit der Sekundärfunktion, mit der Skillfunktion schießt du so eine Granate und die explodiert nach wenigen Sekunden. Mit der kann man sich fantastisch sowohl nach vorne als auch nach oben boosten. Da gibt's den Trick, du kannst auch zwei gleichzeitig schießen, wenn du zwei Karten hast und die vervielfältigen sich dann von der Power und damit kannst du unfassbar weite Sprünge machen. Du kannst mit deinem Katana Projektile aus der Luft schlagen, die dann wieder zum Gegner zurückfliegen und du kannst die Gegner dadurch besiegen. Da musst du nicht mehr dahin, da musst du nicht mehr da drauf schießen, brauchst keine Waffe in Schrägstrich irgendwie Karte. Oh mein Gott, es gibt so große Pflanzen, die sind praktisch Sprungpads und du musst auf dem grünen Blütenblatt landen, um in die richtige Richtung weiter geboostet zu werden, wie es der Entwickler sich denkt, aber niemand sagt dir, dass du das dringend tun musst. Du kannst auch auf jedem anderen dieser Blätter landen und dich in eine andere Richtung boosten lassen und vielleicht ist das ja auch die Abkürzung, aber das musst du rausfinden und das machen dann schon eher die Speedrunner, aber da steckt so viel drin, so viel Möglichkeit zur Optimierung, das ist echt der Hammer und ich habe mir heute noch in Vorbereitung auf diesen Podcast mit Genuss einen Speedrunner angeschaut, wer in dem Spiel alles erledigt, schaltet nämlich Rush-Modi frei, wo man dann das gesamte Spiel am Stück durchspielen muss. Das heißt, es gibt eine Gesamtzeit von Level 1 bis Level 97 und du spielst das einfach durch. Und wenn du failst, dann fängst du halt von vorne an, aber die Uhr läuft weiter. Den gibt's dann in zwei Geschmacksrichtungen, einmal mit unendlich Leben und unendlich Restarts und einmal mit insgesamt 3 Lebenspunkten für alle Level und einer begrenzten Anzahl an Restarts und ungefähr 35 Minuten. Ach, total irre. Es ist absolut irre und das habe ich mir mit Begeisterung angeschaut. Ich habe teilweise wirklich nicht geschafft, den Level wiederzuerkennen. Da war er teilweise schon durchgespielt und die Art und Weise, wie die Leute das spielen, ist absolut sagenhaft. Vor allen Dingen, weil das Spiel eben in späteren Leveln immer wieder neue Mechaniken etabliert. Und das ist schön. Das hält das Spiel frisch. Das stellt dich immer wieder auch so vor ein paar Probleme, weil du hast irgendwie Taktiken gelernt und Verhaltensweisen gelernt, die das Spiel dann irgendwann über den Haufen wirft. Und später dann fängt's dir an, Fallen zu stellen. Ja, gibt's dir irgendwie dreimal einen gewissen Rhythmus vor, um in der vierten Wiederholung dich mit demselben Rhythmus in den sicheren Tod zu schicken. Dann musst du vielleicht die Waffenwechseltaste drücken, um auf eine andere Karte zu wechseln, um dich jetzt nicht in den Abgrund selber zu schubsen, weil du jetzt gerade die Stomp-Karte aufgenommen hast, sondern musst du zurückwechseln auf die Doppelsprungkarte, um dich dann über den Abgrund zu retten und ähnliche Sachen. Die stellen dir zum Teil richtig fiese Fallen, wo du dir selbst auf die Hand haust. Ah, du Idiot, das hast du schon wieder gemacht. Und sie spielen so ein bisschen mit deiner Erwartung, sind da teilweise echt ein bisschen sadistisch, aber letztendlich ist es alles so eine Frage von hartnäckig sein und auswendig lernen. Das ist zwar manchmal echt doof, wenn du die ersten 2/3 eines Levels praktisch im Schlaf kannst, dann immer wieder an dieselbe Stelle kommst, wo du dir denkst, what the fuck, was mache ich jetzt, fuck, weil du vielleicht in diesem Level fast nur in der Luft unterwegs bist und eigentlich nie die Möglichkeit hast, mal innezuhalten. Das ist teilweise, ich habe das Spiel öfters mal mit Alt-F4 beendet.
Sehr gut.
Musste kurz einfach mal ein bisschen aufgeregt auf und ab gehen. Und ich bin auch nicht der Schnellste. Es gibt Leute, die haben irgendwie gemeint, das Spiel spielt man in 6-7 Stunden durch. Ich habe 11 gebraucht. Ich bin aber schon alt.
Na, du hast dich aber auch häufiger festgebissen. Ne? Du hast ja häufiger versucht, direkt zu optimieren und bist bei dem Level geblieben. Wenn man das natürlich, wenn du einfach sobald die Mindestanforderung erfüllt ist, dass wenn du dann sofort weitergehst, dann bist du natürlich auch viel schneller fertig.
Ja. Stimmt schon. Und ich habe dann aber auch irgendwann in den späteren Levels aufgegeben, immer die Ace-Medaille zu finden. Ich habe in vielen Levels eine Goldmedaille geschafft. Ich glaube, ich hatte am Ende des Spiels irgendwie Rang 20 oder 19. Das heißt, es fehlten da noch irgendwie 19 bis 20 so Goldmedaillen. die Sache war halt, ich habe da die Ace-Medaille nur in den Levels gejagt, die sich für mich cool und smooth angefühlt haben. Die Levels mit dem besten Flow-Gefühl. Aber es gibt auch echt fucking stressige Levels in diesem Spiel. Holy shit, deswegen habe ich da manchmal auch einfach gesagt, fuck it, Bronze reicht weiter. Und wie schön, dass dieses Spiel das erlaubt. Und ich kann genauso verstehen, dass es Menschen gibt, die nicht weiterspielen, bevor sie nicht alles erledigt haben im Level. Geschenk gefunden, Ace-Medaille geschafft und dann vielleicht sogar noch eine Zeit in der Freundesliste, die ihnen gut erscheint. Und das ist doch auch geil. Je nachdem, und das finde ich sehr schön, dass es eben beide Spielernaturen befriedigt diesbezüglich und dass es eben das Optimieren und Verbessern, wie das sonst echt nur die Speedrunner machen, zum essentiellen Bestandteil des Gameplay macht. Und das finde ich so faszinierend, weil es normalerweise in so Spielen, weiß ich nicht, wie ich spiele sowas, solche Skill-Spiele nicht so oft wie so ein Celeste, so ein Super Meat Boy, die du ja auch ganz gerne spielst. Jedes Mal, wenn ich mir dann so bei Awesome Games dann quick bei diesen Livestream-Events oder auf YouTube anschaue, wie Profis das spielen, dann nutzen die ja auch unglaublich viele Profitaktiken und überspringen Teile des Levels, gehen nicht die offensichtliche Route durch all diese Hindernisse und Fallen, sondern kürzen das irgendwie ab und nutzen echt krasse Techniken. Und ich denke mir immer, wie kommen die da drauf? Und das ist echt beeindruckend. Ich würde niemals im Leben die Zeit investieren, das zu erlernen. Never ever. Ich bin froh, wenn ich so ein Level normal schaffe und dieses Spiel hat es praktisch eingebaut, dass du zumindest in die Richtung denkst, dass du zumindest die Levels genau betrachtest, dass du dir andere Optionen überlegst, dass du gezwungen wirst, praktisch alternative Techniken kennenzulernen und vielleicht noch ein bisschen zu erforschen. Es zwingt dich nicht dazu. Der offensichtliche von den Entwicklern so präparierte Weg von Power-Up zu Power-Up, dieser Flow-Weg durch den Level hindurch, der reicht schon immer für die Goldmedaille. Aber das mit den Abkürzungen und der Ast-Zeit ist schon immer geil und dadurch verführt dich das Spiel, so zu denken wie ein Speedrunner. Und natürlich serviert sie das auf dem Silbertablett und ist das alles ein bisschen simplifiziert und vielleicht auch ein bisschen einfach. Stellenweise ist die Ace-Zeit in den Levels sehr einfach. Stellenweise habe ich das Gefühl, dass man das hier vielleicht noch hätte knackiger gestalten können. Tatsächlich, weil es ja auch so optional ist, da ist es die einfache Ace-Medaille für dich vielleicht auch nicht so das beste Game Design, aber alles in allem finde ich das absolut faszinierend. Vor allen Dingen, weil ja Speedrunner dann immer noch, die echten Speedrunner, ihre Magie drüber streuen und da einfach Dinge mit diesem Spiel tun, die völlig abgefahren sind.
Es ist halt Rockband, Speedrun Edition. Du sollst dich so fühlen, ohne dass du tatsächlich den Skill eines Speedrunners mitbringen musst.
Ja. Aber es ist halt so eine geile Mischung aus Skill und Brain, ja. Du musst nachdenken, du musst dieses Puzzle lösen, dieses Ökonomie-Puzzle. Ich habe so und so viel Munition, so und so viel Pickups. Ich kann zwei Sorten Pickups gleichzeitig in der Hand haben. Wenn ich jetzt das nehme, das ignoriere, die Gegner müssen noch weg. Das ist wirklich so ein bisschen, das erinnert mich fast schon an The Witness. Ja? Ich habe hier gewisse Mechaniken gelernt, gewisse Regeln gelernt. Die Regeln müssen eingehalten werden. Ich habe hier das und das und das. Das sind meine Hinweise. Ich muss hier einen optimalen Weg durchfinden. Das ist und dazwischen eben noch wirklich diese Ghostrunner oder weiß ich nicht, Trials oder Trackmania ähnliche Ultra-Präzision, wo ich ganz viel auswendig lernen muss, wo ich immer wieder von vorn diesen Level versuche, immer wieder versuche, ihn perfekt auszuführen, bis es mir mal gelingt, diesen perfekten oder für mich ausreichenden Run da durchzuführen. Auch ein geiles Gefühl. Dieses Spiel hat richtig, richtig gute Glücks- und Befriedigungsmomente für mich gehabt. Es hat erstaunlich wenig Frustmomente gegeben. Klar, da habe ich manchmal Alt-4 gedrückt und es gibt auch später im Spiel durchaus Levels, die sind lang, die sind über 2 Minuten lang, wo du auch wirklich dann, wenn du da Mist baust, wieder an Anfang zurückgesetzt wirst. Und so wird es sehr, sehr schwierig, die letzten 10% dieses Levels erstmal zu lernen, zu sehen und zu meistern. Und die ersten 50% kotzen dich irgendwann an. Aber auch da ist es irgendwann, wenn du in diese Levels zurückkehrst, sind sie einfach. Das ist das Schöne daran. Da hast du sie nämlich geschnallt. Und du kannst sie gar nicht mehr verstehen, warum habe ich den Level so gehasst? Der ist doch gar nicht schwer. Das ist total geil.
2 Minuten Laughs in Returnal, sage ich dazu nur, ne? Also, das ist ja überschaubar.
Ja.
Naja.
Aber es ist, das ist einfach, für mich war das ein unglaublich gutes Spielgefühl und das eben ganz so eingebettet in diesen netten Stil, den ich am Anfang echt nicht gut fand. Der Trailer hat mich abgeschreckt. Dieser Anime-Stil, ja, ich hab keinen Bock auf irgendwas mit Anime. Die Tatsache, dass sie da Karten, also das Stichwort Karten hat mich auch ein bisschen irritiert. Und hätte ich das Spiel beinahe nicht gespielt, wenn es nicht so einen Ruf entwickelt hätte. Also es ist aber auf jeden Fall auch die Tatsache, dass dieser Gedanke, Einsicht, Insight in irgendetwas zu entwickeln, praktisch mit diesen Geschenken, die man den Partnern und Bekannten von sich geben kann, um eben mehr Insight, mehr Einsicht in ihre Geschichte und in die Beziehung zwischen White und ihnen zu entwickeln. Das finde ich auch eine nette Parallele. Und dann ist es auch noch vollgestopft mit aller Sachen, die man noch freischalten kann. Es hat einen gewissen Witz. Ich fand das auch mit das Ende, beide Varianten, die andere habe ich mir bloß bei YouTube angeschaut, ist auch voll okay. Eine runde Sache. Ich bin vollkommen begeistert und froh, es gespielt zu haben. Es gibt wenig zu mäkeln von meiner Seite.
Sehr gut. Ich glaube, wir sind auch schon im Bereich der Begeisterungsredundanz angekommen.
Ja.
Insofern 22 Euro kostet das Ding, erschienen für Windows und für Switch. Mit den Switch-Analog-Sticks. Wer sich diesen Zahnstocher ins Auge gestochen hat, da würde mich mal echt interessieren, wie gut sich das darauf anfühlt. Ich stelle es mir entsetzlich vor.
Ich habe ja tatsächlich das Spiel erstmal, weil ich bin so im zurücklehnender Spieler, habe das erstmal mit Gamepad begonnen am PC. Und das geht ganz gut. Also habe ich das Gefühl, dass es auf der Switch vielleicht auch ganz okay funktionieren könnte. Es gibt ein ordentliches Auto-Aiming. Gegner sind nicht so dicht aneinander gebaut, dass man da irgendwie...
Ich habe in einer anderen Folge, ich glaube, zu Rico schon drüber gesprochen, wie schwer mich die zumindest die klassischen Joy-Cons der Switch, ne? Sehr mich die Steuerung damit irritiert, weil deren Laufwege sind sehr viel kürzer. Und ich fand zumindest das Kontrollieren von einem in diesem Falle nicht auf Präzision getrimmten First-Person-Shooter, das fand ich da schon sehr schwierig. Also mit klassischen Joy-Con, wer jetzt hier mit Switch Pro-Controller und so spielt, andere Geschichte, aber mit der klassischen Switch, also es wird andere Leute geben, die auch die Befähigung haben, aber das stelle ich mir tatsächlich in dem Falle zumindest herausfordernd vor.
Okay, ja, kann schon sein. Ich habe die Joy-Cons lange nicht mehr in der Hand gehabt und ich bin dann auch irgendwann auf Maus und Tastatur umgestiegen und holy shit, ist es besser. Also das ist wirklich eins dieser Spiele, die willst du mit dem präzisesten Eingabegerät spielen wie möglich. Ein Lob gibt's für die Ultra-Wide-Unterstützung, das sieht total geil aus. So habe ich mein FOV dann gleich auf über 100 aufgeblasen und habe dann so ein bisschen leichten Fischaugen-Look gehabt und das läuft butterweich. Selbst auf der Switch übrigens 60 Frames pro Sekunde und ist sehr gut steuerbar und kontrollierbar. Einen großen Tadel gibt's für einen visuellen Stil. Die versuchen so ein bisschen so einen leichten Comic-Look zu erreichen und dafür haben sie so gewisse Shader, so Post-Processing in der Grafik, wodurch Farbverläufe gerne mit so vertikalen Linien dargestellt werden. Da hast du zum Beispiel im Himmel des Spiels ganz viele hell-dunkel-hell-dunkel-hell-dunkel-blaue Linien. Das fällt dir auf den zweiten Blick auf und sobald es dir auffällt, fällt es dir immer wieder auf und das ärgert mich. Das hat mich nicht losgelassen. Jedes Mal, wenn es mir aufgefallen ist, weil es so ein bisschen aussieht wie Grafikprobleme, am Anfang dachte ich, holy shit, mein Grafiktreiber, meine Grafikkarte, ist es einer dieser Fehler, der mir andeutet, dass meine Grafikkarte bald stirbt? Da haben wir schnell auf Steam geguckt und so, alle Screenshots, dasselbe Problem. Gott sei Dank, ist bloß eine scheiß Designentscheidung, die man auch nicht abschalten kann. Generell gibt's sehr wenig Optionen. Das finde ich nicht so gut. Du kannst immerhin die Tasten neu belegen, aber das war's auch schon. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ich hätte mir ein bisschen zum Beispiel, das Fadenkreuz ist sehr unauffällig. Und da habe ich oft teilweise Probleme gehabt, irgendwie Sachen zu treffen, weil das Fadenkreuz relativ hell, in relativ hellen Levels nicht so gut. Da hätte ich mir gern irgendwie neongrünes Fadenkreuz gewünscht. Ich meine, es gibt ja einige Gaming-Monitore, die ein einblendbares Fadenkreuz haben, aber so weit müssen wir nicht gehen. Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau. Ich bin so froh, das Spiel gespielt zu haben. Das war so erfrischend und anders als alles andere, was ich bis jetzt gezockt habe. Und ich bin begeistert, dass es immer noch Spiele um die Ecke kommen und dir etwas servieren, was du so noch nicht kanntest. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und dafür, dass ich mich hier auch durchgebissen habe und hier ein schönes Erfolgserlebnis hatte. Und dass das Spiel milde genug war, um so einen alten Sack wie mir auch den Eintritt zu gewähren. Daumen hoch.
Sehr schön, also wir machen es nochmal amtlich, ich vermute, Empfehlung, ja.
Empfehlung, ja. Obwohl ich auch den wirtschaftlichen, kaufmännischen Verdacht habe, dass das so ein kuratierter Titel ist. So, Annapurna hat ja schon andere Spiele ganz relativ früh verscheuert nach ihrem Release, ne, wie What Remains of Edith Finch rumgereicht wurde irgendwann mal in den Abos und in den Gratisangeboten dieser Welt. Und weil Neon White so eine spitze Zielgruppe anspricht, kann ich mir vorstellen, dass das Ding so seinen Hauptmarkt relativ schnell ausverkauft hat. In ein paar Monaten, denke ich, dass es nicht so ein Longtail hat wie andere Spiele, wie so ein Valheim oder ein Stardew Valley und so weiter, sondern dass das relativ klar positioniert ist und dann vielleicht bereits in einem halben Jahr irgendwie hart rabattiert ist. Und ich am ehesten denke ich, dass Neon White dann mal in einem der Abos landet bei PlayStation oder Microsoft.
Ja, sobald eine Umsetzung dafür überhaupt erstmal stattfindet. Noch gibt's ja gar nicht
höher. Ja. Die haben es erstmal auf der Switch gestartet, auch mit, mich wundert es ein bisschen, aber die Idee ist bei denen vielleicht auch A, haben sie von Nintendo ein bisschen was bekommen und B, ist es durch die Tatsache, dass die einzelnen Levels wirklich in der Regel unter einer Minute spielbar sind, ist auch sehr gut für so Gelegenheiten geeignet, wo man eben mit einer Switch gerade irgendwie an der Bushaltestelle sitzt, im Arztwartezimmer oder in der U-Bahn.
Ja, vielleicht haben sie auch einfach nur einen guten Deal gekriegt.
Ne? Das passt eigentlich auch ganz gut.
So Epic Store-mäßig, wer weiß das schon, was Nintendo da macht, ob es da irgendwelche Angebote gibt oder sowas, dass sie sagen, hey, ne, kommst exklusiv zu uns, bessere Platzierung im Shop, ein bisschen bewerben oder vielleicht sogar Geld, wer weiß.
Und vielleicht machen sie auch einen guten Deal mit Sony oder Microsoft, dass wenn dann eben das Ding auf Konsole erscheint, dass es einer dieser beiden im Abo mit drin hat. Weil das ist wirklich, das ist ein Schätzchen, mit dem man sein Spielerabo deutlich aufwertet. Das ist so ein kleines Kurations-Darling.
Ja, und auch da wieder, ne? Annapurna.
Ja, ohne Scheiß, Annapurna.
Wir haben ihnen ja schon häufig auf die Schulter geklopft und im Moment, ja, unsere Gunst, da haben sie noch nicht verloren, im Gegensatz zu Devolver.
Nee, also das war, also wie wir einst gegenüber Devolver so empfanden oder auch Adult Swim Games, oh, ich glaube, die publishen gar nicht mehr, die hatten auch einen wunderbaren Geschmack, hat aktuell Annapurna eine echt hohe Trefferquote.
Also sind immer noch auf unserer Liste von, ach, wenn es von denen kommt, schauen wir vielleicht ein zweites Mal hin.
Mhm. Ja. Die müssen gar nicht mehr klingeln, die können einfach reinkommen.
Ja, genau, die haben schon den Schlüssel. Sehr schön, aber wir schließen jetzt trotzdem ab und damit meine ich dich.
Ja, das war meine Wertschätzung zu Neon White. Ich habe die Bronzemedaille, glaube ich, gerade so geschafft. Naja, was soll es? Dafür geht's beim nächsten Podcast weiter. Wer weiß, welche Zielzeit wir da einhalten. Ihr hingegen habt die Ass-Medaille verdient, da ihr unser Projekt so großartig unterstützt. Ohne euch könnten wir das hier nicht so machen und dafür sind wir euch unendlich dankbar. Sollte es Gesprächsbedarf geben, her damit unter forum.gamespodcast.de. Wisst ihr Bescheid, weltbestes Spieleforum. Ansonsten habt einfach eine wunderbare Zeit. Viel Spaß bei euren Spielen und wir hören uns dann in einer der nächsten Aufnahmen. Bis dahin,